Keine Angst, Claudius, wir haben dich nicht vergessen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass Claudius Zuber wieder heute bei uns ist. Wenn man dich so sieht und hört, würde man nicht denken, dass du schon ein pensionierter Pastor bist. Aber ich denke immer noch mehr Pastor als pensioniert. Gell? Genau, wir freuen uns, du wirst heute zu uns reden, und zwar zum Markus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 14 bis 21. Die Überschrift der Predigt lautet: Was sollen wir aus Wundern lernen? Und ich möchte zur Einleitung in die Predigt die Verse vorher lesen, und zwar aus dem Markus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 10 bis 13. Das ist das, was vor dem passiert, wonach er dann Claudius uns das lesen wird und darüber predigen wird. Markus Evangelium Kapitel 8 ab Vers 10. Und sogleich stieg er, also Jesus, mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer.
Danke vielmal für die Einladung, dass ich heute wieder unter euch sein darf. Ich habe mich darauf gefreut. Und für mich ist es immer wieder ein Privileg, wenn ich predigen darf. Ich mache das mit großer Leidenschaft und werde das tun, solange ich dazu in der Lage bin. Und vor allem liebe ich Jesus und ich schwärme gerne von ihm. Und das wird auch heute der Fall sein. Und wenn ich dann in Schuss komme und etwas zu lange werde, müsst ihr mich bremsen. Ja, wow, jemand von euch hat gebetet und gestaunt, dass Gott alle Haare auf unserem Haupt kennt und zählt, und ich finde das immer wieder faszinierend. Bei so vielen Menschen, und er kennt auch von dir und von mir jedes Detail, nicht nur jedes Detail unseres Körpers, sondern er sieht auch unser Herz, er weiß, was uns beschäftigt, er sieht unsere Gedanken, weiß, wie wir es meinen. Wow. Und er verstößt uns nicht, das ist so großartig. Dank der Gnade von Jesus darf ich mich bei ihm geborgen fühlen, muss vor seiner Macht keine Angst haben. Ich darf Ehrfurcht haben, aber muss keine Angst haben. Markus 8, du hast ja bereits einen Teil gelesen. Wir sind in der Region um den See Genezareth. Und wie das damals so war, hat man oft das Schiff genommen, weil es sehr angenehm war, über den See zu fahren und das nächste Ziel, das nächste Dorf oder die nächste Stadt zu erreichen. Ich glaube, für Jesus war es und seine Jünger doppelt angenehm, weil das für sie eine Zeit der Erholung war. Sie konnten ins Schiff einsteigen. Gerade war diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern, oder sie waren an einem Ort, wo Tausende von Menschen auf Jesus zukamen und ihre Bedürfnisse hatten, und sie hatten kaum eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und dazu war dieser See wie geschaffen. In ein Boot steigen, Jesus mit seinen Jüngern über den See fahren. Und ich bin fest überzeugt, das waren so ihre Pausen. Einfach mal runterfahren. Jesus hatte das Bedürfnis auch und die Jünger erst recht. Einfach mal runterfahren, und zu einer Pause gehört dann so ein guter Snack, oder? Und für die Jünger war es etwas peinlich, denn ausgerechnet jetzt, wo sie auf dem See unterwegs waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. So fängt der Abschnitt an, den wir miteinander anschauen. Wenn ihr Markus 8 noch nicht aufgeschlagen habt, könnt ihr das jetzt tun, wenn ihr eure Bibel dabei habt und mitlesen. Ich werde mit euch Schritt für Schritt durch diese Verse gehen. Es beginnt so: Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Und hier sehen wir das Problem. Pause, Schiff, See, Znüni oder Zmittag oder was auch immer. Wir haben Hunger und jetzt haben sie nur ein Brot. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war nicht ein großes Brot, das man unter 13 hätte teilen können. Das war ein Brötchen. Und das reichte lange nicht für alle. Und dann kommt die Frage, wer darf jetzt davon essen? Soll jeder seinen Biss nehmen? Oder geben wir das ganze Brot Jesus? Oder was machen wir damit? So ganz menschliche Überlegungen. Und ich glaube, in den Jüngern ging vor allem so ab, das war sicher ein Gedanke, hoffentlich merkt das Jesus nicht. Versteht ihr so? Wir lassen das lieber irgendwo im Sack und dann reden wir schon gar nicht übers Essen und vielleicht kommen wir so etwas gut über die Runde. Aber peinlich war es ihnen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Ja, und jetzt kommt Jesus und beginnt zu reden. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und er nimmt Bezug auf diese Begegnung, die er hatte, gerade bevor sie auf den See gingen. Und Jesus hatte große Mühe mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, mit diesen frommen Typen, die sich nur nach dem Gesetz ausrichteten und für die es einzig wichtig war, ob wir das Gesetz einhalten. Und sie haben es sogar noch verschärft, weil das ihnen für sie so eine entscheidende Frage war. Aber sie haben an Jesus vorbeigelebt. Sie haben ihn nicht erkannt als Sohn Gottes, als Messias. Im Gegenteil, ihr Hass auf Jesus wurde immer größer. Und diese Pharisäer, die waren so wie ein Sauerteig. Das kennt ihr ja alle, dass das Böse um sich fressen kann wie ein Sauerteig. Das ist ansteckend. Also ich habe das oft im Keller beobachtet, wenn wir ein paar Äpfel eingelagert hatten und dann war da ein Apfel, der war faul. Sobald ich das gesehen habe, habe ich ihn aus der Hurt genommen, weil ich wusste, der beginnt seine Umgebung anzustecken. Das Faule steckt an. Bei den guten Äpfeln habe ich das noch nie erlebt, dass ich unter die Faulen so einen guten reingelegt habe und dann nach ein paar Tagen waren alle super. Das Böse ist sehr gefährlich und darum ist es auch entscheidend, wo wir uns bewegen und von wem wir uns beeinflussen lassen. Gestern hatte ich ein wichtiges Gespräch mit einem Mann, der in einer Not war. Und ich habe ihm unter anderem gesagt, zeig mir deine Freunde und dann sage ich dir, wer du bist. Gibt es ein Sprichwort? Mit wem gebe ich mich am meisten ab? Das sind die Menschen, die mich prägen. Und da sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Der kann um sich greifen wie ein Sauerteig innerhalb des Teiges und den ganzen Teig in kurzer Zeit durchsäuern. Und jetzt macht es bei den Jüngern Klick. Versteht ihr? Sie haben nicht über die Brote geredet, aber sie dachten, Sauerteig, Jesus hat es gemerkt. Er spricht uns an, weil wir die Brote vergessen haben. Sie machen sich untereinander Gedanken, Vers 16, darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Ist ja klar, wenn wir ein Problem haben, vor allem wenn wir ein größeres Problem haben, dann kann uns das so einnehmen, dass der ganze Tag davon bestimmt wird. Man sieht dann mit der Zeit alles noch nur noch durch diese Brille und interpretiert, tut auch Unrecht und ich denke, so ist es den Jüngern gegangen. Wenn die Sauerteig hören, sind sie sofort in ihren Gedanken bei den vergessenen Broten. Dann geht es weiter in Vers 17, als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, ich finde das so genial bei Jesus, er weiß ja alles. Wir haben gesagt, er kennt jedes Haar auf unserem Kopf oder auch unter den Achseln oder wo auch immer. Also er weiß alles von uns, wirklich, er weiß alles. Und er wusste auch, was sie denken, ohne dass sie ein Wort gesagt haben. Es gibt immer wieder solche Stellen, wo ich fasziniert bin, wie Jesus dann umgeht. Er weiß ganz genau, was jetzt in den Jüngern abgeht, und er spricht sie irgendwie so liebevoll an. Er spricht sie eigentlich fast so an, wie wenn er nichts wüsste. Weil er will, dass sie reden, dass sie sich erklären, dass sie dazu stehen. Das ist ja wie bei einem Kind, wenn man ihm die Worte vorwegnimmt, hat es gar keine Chance mehr, zu einem Fehler zu stehen. Aber wenn wir warten und ihm die Gelegenheit geben und es das von sich aus tut, ist das ja noch viel, viel schöner, als wenn es uns zuliebe tut. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, und jetzt müsst ihr entschuldigen, aber Jesus konnte manchmal ganz heftig werden, wirklich. Und ich staune in diesem Abschnitt, wie heftig er mit seinen Jüngern geworden ist. Ich versuche es mal so zu lesen. Er sagt ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich? Er tadelt sie. Er weist sie richtig hin zurecht. Und habt ihr gemerkt, es geht hier nicht mehr um die Brote, die sie vergessen haben. Und das finde ich so faszinierend. Mit keinem Wort macht er ihnen einen Vorwurf, also dir sind denn schon ein Jünger. Jetzt sind wir schon so lange unterwegs und wir haben Hunger und ihr vergessen Brot. Also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit euch. Kein einziges Wort. Er tadelt sie eigentlich nicht, weil sie Brote vergessen haben. Jesus weiß, dass Vergesslichkeit zu unserem Leben gehört. Ich habe das vorher gemerkt bei den Namen und jemand von euch hat mich darauf angesprochen. Bin ich froh, dass du die Namen auch nicht alle kennst. Ist ja auch gar nicht möglich, wenn wir uns so selten sehen. Aber ihr müsst entschuldigen, aber das wird bei mir noch zunehmen, die Vergesslichkeit. Und ich merke, wie ich immer noch so ein bisschen mich selber überfördere und dann habe, ja, da denke ich denn schon dran und dort denke ich dran und ja, da buche ich keinen Notizzettel. Und ich merke, ich muss alles beginnen aufzuschreiben, damit ich dann wirklich auch dran denke. Manchmal nervt mich meine Frau, wenn sie mich an etwas erinnert. Ja, ich denke daran, ist ja gar nicht nötig, aber es kommt immer mehr vor, dass ich sehr froh bin, dass sie mich erinnert. Und mit keinem Wort tadelt er sie. Wisst ihr, das ist die liebevolle Art von Jesus, dass er Verständnis hat für unsere Schwachheiten. Und wisst ihr, interessant ist, er tadelt sie nicht, weil sie vergessen haben, sondern er tadelt sie wegen ihrem Unglauben. Ganz massiv. Wegen ihrem Unglauben, wegen ihrer Angst. Buh, wie reagiert jetzt Jesus? Oder auch wegen ihren Sorgen. Ja, weil den nächsten Sonntag wirst du darüber reden, gell, Kurt? Sorgen. Boah, die Jünger machen sich Sorgen. Wie kommt das raus jetzt in der Situation? Wir können den Weg über den See ja nicht abkürzen. Sie machen sich Sorgen und ich bin sicher, das macht Jesus viel mehr Mühe als ihre Vergesslichkeit. Und er sagt dann in seinen Sätzen, Ohren habt ihr und hört nicht und Augen habt ihr und seht nicht, erinnert ihr euch nicht daran. Und jetzt wird es spannend. Jetzt erinnert Jesus die Jünger an etwas, das sie nicht vergessen sollten. Es gibt Dinge in unserem Leben, mit denen hat Jesus volles Verständnis, wenn wir die vergessen. Aber es gibt auch Dinge, bei denen er erwartet, dass wir uns erinnern, solange wir in der Lage sind dazu. Er sagt, erinnert ihr euch nicht daran? Und jetzt kommt er zum entscheidenden Punkt. Er sagt ihnen, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach. Ist gar nicht so lange her. Markus 6. 2 Kapitel weiter vorne, da liegen vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate dazwischen. Und da hat Jesus, hat er 5000 Menschen oder Männer, wenn wir die Frauen und Kinder nicht mitzählen, waren es noch viel, viel mehr. Und er hat sie alle verköstigt mit Brot. Alle. Obwohl sie nur 5 Brote hatten. Da war ein Junge dabei, der hatte 5 Brote. Jetzt stellt euch vor, der hat sie nicht mitgenommen, um sie zu teilen. Das waren auch kleine Brötchen. Da können wir sogar davon ausgehen, dass das Brötchen, das die Jünger hatten, auch eins war, wo man gut 5 davon essen kann, weil die so klein sind. Und der hatte da seinen Znüni dabei. Und die Jünger gingen ja dann auf ihn zu und fragten ihn, ob er bereit ist, diesen Znüni zu spenden. Das Znüni, blöd, es war schon Abend. Diese Brötchen zu spenden für das Essen. Wir lesen gar nichts, was in ihm abgegangen ist. Er war auf jeden Fall bereit dazu. Und Jesus hat die Brote genommen. Er hat gedankt, übrigens ein schöner Hinweis auf den Sinn des Tischgebets. Er hat gedankt und hat sie gebrochen und hat sie durch die Jünger verteilen lassen. Und alle wurden gesättigt. Da kommt uns die Macht von Jesus entgegen, wie er in der Lage ist, Wunder zu tun, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Das kannst du menschlich nicht erklären, schlichtweg nicht. Es gibt ja Menschen, auch Theologen, die sich die Mühe nehmen, die vergebliche Mühe, alle Wunder in der Bibel irgendwie zu erklären. Ja, das mit dem Manna, das ist so ein Strauch in der Wüste und der hat dann so ein Sekret und das sieht aus so wie ein Brötchen oder was auch immer, so weiß. Und sobald die Sonne kommt, schmilzt das und darum steht in der Bibel, dass sie das Manna pflücken oder sammeln müssen, bevor die Sonne aufging, weil es sonst geschmolzen ist. Einfach, versteht ihr diese Interpretationsversuche oder das mit dem Roten Meer, durch das sie gezogen sind? Ja, das war nur so viel Wasser und das war gar nicht so problematisch. Es gibt dort auch Winde, die treiben dann das Wasser aus diesem Schilfmeer und dann kannst du fast trockenen Fußes hinübergehen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt von Erino Tabozzo. Dieser Mann, der hat so viel mit Jesus erlebt. Und ich habe ihn mal gehört in einem Vortrag, wo er ein Wunder nach dem anderen erzählt hatte. Und er sagte dann, dass jemand auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, ja, aber das Wunder da mit den Israeliten, die durch dieses Schilfmeer gegangen ist, das ist ja überhaupt nichts. Ich meine, an jener Stelle, da war wirklich nicht viel Wasser. Und dann hat er so spontan geantwortet und gesagt, ja, dann ist das Wunder ja noch viel größer, dass die ganze Armee der Ägypter in so viel Wasser ertrinken konnte. Und dieser andere Mann hat dann geschwiegen. Und ich meine, beim Manna, das hat an einem ganz bestimmten Tag angefangen, hat an einem ganz bestimmten Tag aufgehört. Und sie durften für 2 Tage Manna sammeln am Tag vor dem Sabbat. Und sonst, wenn sie mehr gesammelt haben, ist es verfault. Wie können wir das erklären? Ich lasse die Wunder als Wunder stehen. Und ich habe kein Bedürfnis, die in irgendeiner Form menschlich zu erklären. Weil ich glaube, dass ich damit Gott Unehre bringe. Wenn er Wunder tut, wollen wir sie als Wunder annehmen. Und wisst ihr, was ihm wichtig ist? Bei jedem Wunder, das er tut, ist für ihn entscheidend, dass es ein doppeltes Wunder ist. Das eine ist das, was ich erlebe. Das ist das Wunder. Und das zweite Wunder ist, dass ich weiß, dass er sich nicht verändert, er ist immer derselbe und dass er jederzeit in der Lage ist, wieder Wunder zu tun. Das geht mir so, wenn ich jemandem zuhöre, einer Person, die aus ihrem Leben erzählt und einfach erlebt hat, wie Gott eingegriffen hat in einer Situation, wie sie es nie erwartet hätte, dann denke ich für mich dann immer, wow, ist das genial. Der Gott, der in diesem Leben so eingegriffen hat, ist auch mein Gott. Er führt mich anders, ich muss nichts kopieren, er weiß ganz genau, was ich brauche, aber er ist auch in meinem Leben in der Lage, jederzeit einzugreifen, wenn er will. Und er hat Wege und Möglichkeiten, die meinen Verstand so weit übersteigen, dass ich manchmal Angst habe, dass ich ihm die Grenzen setze durch meinen Verstand. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht erwartet. Und weil wir Gott vielleicht dann zu klein machen. Ich will ihn ehren und ihm immer mehr zutrauen. Immer mehr. Wichtig ist natürlich dabei, dass sein Wille geschieht. Wir können ihn nicht zwingen. Aber wir können es aussprechen. Und Jesus sagt in Vers 19, erinnert ihr euch nicht, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? 5000, meine Frau Margrit arbeitete lange im Kids-Treff unter den Kindern und sie hat dann einmal die Geschichte der Speisung der 5000 erzählt, in Markus 6. Und unsere Hanna war damals noch ein Kind. Das ist unsere 5. Tochter. Sie war noch ein Kind und Margit hat ihr den Auftrag gegeben, 5000 Hörnli-Teigwaren abzuzählen für den Kids-Treff. Dass die Kinder so eine Vorstellung haben, wie viele Menschen das gewesen sind. Sie haben ein großes Badetuch genommen, bei uns im Wohnzimmer. Und ich sehe die Hanna jetzt noch, wie sie 102, 103, 104... Und dann hat sie die so ausgebreitet, ich weiß nicht, bei welcher Zahl sie war, und ich muss euch sagen, sie hat dann aufgegeben. Das war so herausfordernd. Dann hatten wir die Idee mit der Küchenwaage. Du kannst ja 100 Hörnli abzählen und dann legst du die auf die Waage und dann weißt du genau, wie schwer die sind und dann nimmst du wieder so viel Hörnli, bis du das Gewicht hast, machst das nur 50 Mal und dann hast du auch 5000. Und dann hat sie begonnen abzuwägen. Und wisst ihr, dann hat sie es auf diesem Tuch begonnen auszubreiten und das Badetuch war zu klein. Dann hat meine Frau ein Leintuch geholt aus dem Schrank und das Leintuch ausgebreitet und die Hanna wollte dann auch noch die 50er-Gruppen machen, weil Jesus sagte, teilt die Leute auf, die 5000, so in 50er-Gruppen, dann geht es einfacher mit dem Party-Service. Versteht ihr, wenn wir ihnen die Brote und die Fische bringen? Und wir wissen, denen haben wir schon gegeben und denen nicht. Und es ist nicht so chaotisch. Also Jesus liebt die Ordnung. Auf jeden Fall hat sie das dann auch so gemacht. Und der Eindruck, diese 5000 Hörnli da auf diesem Leintuch in den 50er-Gruppen, war schon mal faszinierend. Und meine Frau hat das mitgenommen in den Kids-Treff und den Kindern gezeigt. Ich habe gehört vor einer Woche hier beim Böck, ich will ihn sonst nicht erwähnen, aber da hat man auch etwa 5000 Leute erwartet hier in Heiden. Und mit 5 kleinen Broten diese Menschen versorgen, übersteigt ja unsere Möglichkeiten, wenn wir das einfach so machen wollen. Aber Jesus hatte die Macht einzugreifen. Und ich muss euch an dieser Stelle ein Erlebnis erzählen, das ich gemacht habe, ein ganz besonderes Wunder, das ich erlebt habe, einfach um euch zu ermutigen. Und denkt dabei daran, Psalm 103, 2, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich muss euch sagen, was ich da erlebt habe, hat meinen Glauben so gestärkt. Enorm. Ich war Bundesvorsitzender der Freien Evangelischen Gemeinde der Schweiz, also verantwortlich für den Verband. Eine Zeit, die ich sehr ermutigend erlebt habe, in der ich aber auch an meine Grenzen gestoßen bin. Ich habe gemerkt, Geschäftsführung, Management, das sind nicht so meine Themen. Und wir hatten damals in Pfäffikon ein Sekretariat, wo wir den Bereich der Pastoren und den Bereich der Jugendlichen und Kinder, alle diese Bereiche zusammengeführt haben, auch den Bereich Finanzen und Sekretariat. Und ich hätte diese Geschäftsstelle führen sollen und merkte, das kann ich nicht. Und ich bin dann dazu gestanden und hab meine Tätigkeit beendet, weil ich merkte, da bin ich überfordert und da muss ich sehr aufpassen, wenn ich ein zu großer Teil meiner Arbeit darin besteht, etwas zu tun, das meinen Gaben zu wenig entspricht, dann laufe ich in Gefahr auszubrennen. Weil die Erwartungen sind ja immer noch genau gleich. Und ich habe dann meine Tätigkeit beendet und mir überlegt, was ist jetzt dran? Und natürlicherweise wäre es dran gewesen zu sagen, hey, ich gehe wieder in einen Gemeindedienst. Aber ich wusste innerlich, ich brauche eine Auszeit, sonst wird es gefährlich für mich. Und meine Ehe, meine Familie hat Priorität vor meinem Beruf. Und ich will hier meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen können. Und dann habe ich das vor Jesus bewegt und ich wusste eigentlich innerlich ganz genau, ich brauche eine Auszeit, aber ich hatte keine Ahnung wie. Denn wir haben 6 Kinder, die waren damals alle noch zu Hause und meine Frau war nicht berufstätig, ganz bewusst, weil sie sagte, ich bin Familienfrau. Wir hatten auch kein Erspartes, sondern wir lebten oft von Monat zu Monat und haben da auch ganz, ganz viele Wunder erlebt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das finanziere. Wow, ich wusste, bis nächsten Sommer sind das dann noch 8 Monate und am besten mit Kindern sieht man im Sommer um, wegen der Schulpflicht, das geht dann am einfachsten. Und darum wusste ich 8 Monate, das wäre jetzt so gut, das würde mir so gut tun, diese Auszeit. Und was denkt ihr, gönnt uns Gott auch Auszeiten? Also ich habe es so erlebt. 8 Monate. Wie komme ich an einen Punkt, wo ich weiß, mein Lohn ist für 8 Monate gesichert? Habe ich auch vor Jesus bewegt und dann kam mir eine Idee. Ich frage 8 Personen. Und ich frage jede Person, ob sie bereit ist, mir einen Monat lang meinen Lohn zu bezahlen. Eigentlich verrückt, weil ich bin überhaupt nicht der Typ, der auf jemanden zugeht und um Geld bettelt. Überhaupt nicht. Da suche ich lieber noch andere Wege oder wir essen nur noch Suppe und Brot oder was auch immer. Und das brauchte so Mut. Aber ich wusste eigentlich innerlich, das mache ich. Das hat mir Gott aufs Herz gelegt. Und dann überlegte ich, wen frage ich? Auf wen gehst du dazu? Und ich meine, ein Lohn, das sind doch ein paar tausend Franken. Und dann kam mir ein Mann in den Sinn, der ging damals in unserer Gemeinde in Wetzikon ein und aus. Der war, der hatte sehr viel Erfolg, Gott hat ihn gesegnet und er hatte eine Firma, die recht aufgeblüht ist. Und das ist ja logisch, man geht dann vielleicht auf eine Person zu, wo man denkt, da habe ich eine gewisse Chance, dass diese Person darauf eingeht. Und ich habe mit ihm ganz mutig einen ersten Termin abgemacht. Ich dachte, ich rede einfach mal mit ihm. Und als ich dann in die Firma kam, war gerade Revision. Das Büro war überdeckt mit Papier, da waren Fachleute dran, die Revisoren waren dran, die Jahresrechnung, dann haben Belege gefehlt. Ich muss euch sagen, das war wie ein Wespennest. Und ich dachte, jetzt habe ich ein so besonderes Anliegen. Und wo setzen wir uns hin? Und dann sagt er, da drüben hinter dem Vorhang habe ich noch ein Stuhllager. Wir können da hinten, da nach hinten gehen. Es hat da kein Licht, aber wir können ja den Vorhang auf die Seite schieben. Und ich dachte dann, wow, das ist so unwürdig. Versteht ihr, für eine solche Frage in einen Raum mit Stühlen zu gehen, hat dann die obersten zwei Stühle weggenommen und hingestellt. Und da saßen wir draußen, dieser Betrieb, der Vorhang so im Halbdunkel. Und dann sagt er, was willst du? Was ist dein Anliegen? Und es brauchte schon extrem Mut, ihn anzusprechen. Und habe dann ihm die Situation erklärt und gesagt, ich suche auch Personen, die bereit sind, je einen Monatslohn zu übernehmen, dass ich eine Auszeit haben kann. Ich brauche die dringend, ich habe sie einfach nötig. Und dann hat er gefragt, wie viel verdienst du? Und ich habe dann ihm ungefähr die Summe gesagt. Und dann sagt er, und wohin soll ich das Geld überweisen? Und ich durfte ihm das Konto der Freien Evangelischen Gemeinden angeben, dasselbe Konto, von dem ich den Lohn bezogen habe. Und dann sagte er, ich übernehme die 8 Monate. Ich muss euch sagen, ich habe keine Worte gefunden. Das hat mich fast erschlagen. Boah. So nach dem Motto, wenn Gott seine Kinder überraschen möchte, muss er nur ihre Gebete erhören. Also ich habe das gar nicht erwartet. Und ich dachte, boah, er übernimmt 8 Monate finanziell. Das ist eine große Summe. Und ich war so beschämt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und ich dachte, oh Gott, du bist so gut. Und ich war diesem Mann so dankbar, ich habe ihn dann eingeladen zu uns nach Hause mit seiner Frau. Meine Margit hat ein wunderbares Essen gemacht und ich habe ihm dann präsentiert, was ich alles in diesen 8 Monaten machen werde, was mir gut tut, an Weiterbildung und Besuch auf einem Missionsfeld und das und jenes. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Ich will gar nicht wissen, was du in dieser Zeit tust. Pass auf und plane nicht zu viel ein. Genieße diese Zeit, damit du so richtig auftanken kannst. Dachte ich, boah. Normalerweise, wenn wir einen größeren Betrag spenden oder schon bei einem kleinen Betrag, ist doch die Versuchung da, dass ich mitbestimmen will, für was er verwendet wird. Oder ich spende nur dort, wo ich den Eindruck habe, da wird das Geld dann auch entsprechend eingesetzt. Und ich erinnere mich, als ich an der STH in Basel studiert habe, hat Professor Janssen, ein Dozent, damals gesagt, Umgang mit dem Geld. Sobald du etwas gegeben hast, liegt es bei der Verantwortung des Empfängers, was er damit macht und nicht in deiner. Und wichtig ist, dass wir auch nicht einfach nur im Reich Gottes strategisch spenden, sondern Gott will unsere Großzügigkeit prüfen. Und die Verantwortung liegt dann beim Empfänger, was er damit macht. Und er hatte genau diese Haltung, also 8 Monate Lohn bezahlen und wollte nicht wissen, was ich tue in dieser Zeit. Er hat mir vertraut. Ich glaube, das ist entscheidend. Und ich war Jesus so dankbar. Diese Zeit hat mir so gut getan. Und dann habe ich, als diese 8 Monate vorbei waren, habe ich ihn eingeladen in ein Restaurant, so ein Edelrestaurant, 5 oder 6 Sterne. Und das war überhaupt nicht meine Gewohnheit, so auswärts essen zu gehen. Aber ich dachte, ich suche mir etwas Gutes aus und habe dann ihm die Menükarte gegeben und habe selber bewusst etwas Teures genommen, dass er auch ermutigt ist, zu sagen, wow, jetzt feiern wir das miteinander. Wir haben gegessen, wir haben ausgetauscht und dann hat er gesagt, ich habe noch einen Termin, ich muss leider gehen. Ich hatte Verständnis, er ging. Und ich rief das Servicepersonal und wollte bezahlen. Und sie sagten mir, der andere Herr hat schon alles bezahlt. Versteht ihr? Da blieb mein Mund wieder offen. Das war das war Wahnsinn für mich. Also jetzt hat er noch das Essen übernommen, mit dem ich ihm danken wollte. Und wisst ihr, mir ist das so eingefahren, ich dachte, das ist Jesus. Ich sehe in dem, was ich erlebt habe, die Wesensmale von Jesus. Ich sehe das. Diese göttliche Großzügigkeit und auch das Einfühlen in die Situation, in der ich war. Ich brauche Ruhe, ich muss mich erholen können. Und am Ende so die Feststellung, es ist schon alles bezahlt. Ich kann gar nichts mehr dazu tun, ich kann ihn nicht nochmal einladen. Alles bezahlt. Wow, das ist ja wörtlich das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Tetelestai, es ist vollbracht, hieß damals auch, es ist alles bezahlt. Du hast keine Schulden mehr, bist nicht mehr schuldig. Wow, und das hat mir so gut getan. Und wisst ihr, an diesem Erlebnis halte ich mich immer wieder fest. Auch wenn ich in Situationen bin, wo ich weiß, das ist eine Schwierigkeit, die mich herausfordert. Jesus, du bist in der Lage, jederzeit einzugreifen. Du hast mich schon so oft versorgt. Und ich vertraue dir. Ich will auch diese Sorge, auch wenn sie immer wieder aufstoßen will, ich will sie bewusst auf dich werfen. Hat mich ermutigt und ich hoffe, es ermutigt euch auch, nicht kopieren, sondern euch einfach von Jesus ermutigen lassen. Er ist auch bei euch in derselben Lage. Aber er macht das immer individuell zugeschnitten und kennt genau unsere Bedürfnisse. Jetzt fährt Jesus ja hier noch weiter. Vers 19. Erinnert ihr euch nicht, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Brocken oder voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Jetzt fordert Jesus die Jünger heraus. Und ihr seht, dass jedes Detail in der Bibel einen Sinn macht. Ich denke, einige von euch wissen, wie viele Körbe voll Resten übrig blieben bei der Speisung der 5000. Kann das jemand sagen? 12, genau, super. Jetzt, wenn wir das so lesen, können wir sagen, ja, 12 oder 10 oder 14 oder 20 oder 1, spielt ja gar keine so große Rolle. Denkt daran, alles, was in der Bibel steht, spielt eine große Rolle. Hat alles einen Sinn. Ist alles bewusst, ist alles inspiriert. Und bis ich diese Begebenheit so mal bewusst gelesen habe und studiert habe, dachte ich auch, ja, die Anzahl dieser Körbe ist doch nicht so wichtig. Warum fragt denn hier Jesus, wie viele Körbe blieben übrig? Die Jünger sagen 12. Sie denken sicher auch, ja, 12. Und denkt daran, das waren nicht so kleine Körbchen, wie wir sie, ich suche gerade eins, wie wir sie, versteht ihr, diese niedlichen Körbchen oder mit den Resten? In Apostelgeschichte 9, Vers 25, da steht, dass Paulus in Damaskus von den Juden verfolgt wurde, weil er zum Glauben an den Messias gekommen war. Und sie bewachten alle Stadttore von Damaskus, dass er nicht fliehen konnte, sie wollten ihn umbringen. Die hatten einen solchen Hass auf ihn. Und dann hatten die Jünger die Idee, wir lassen den Paulus in einem Korb an einem Seil über die Stadtmauer runter. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 25 wird derselbe Begriff für Korb gebraucht wie hier. Das waren große Körbe, für was immer man die gebraucht hat, für den Weizen oder was auch. Und dann haben sie diesen Mann im Korb über die Stadtmauer runtergelassen und er konnte fliehen. Und die anderen haben es sicher erst gemerkt, als der nächste Tag anbrach und sie nirgends mehr gefunden haben. Wie viele Körbe habt ihr aufgesammelt? 12. Und Jesus ist noch nicht zufrieden. Versteht ihr, er fördert die Jünger heraus, erinnert ihr euch nicht, denkt daran, was ihr da für Wunder erlebt habt. Jetzt sagt er, und als ich die 7 Brote, Vers 20, für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 4000? 5000? Gab es wirklich 2 Speisungen? 2? Da ist doch irgendein Fehler passiert. Es gibt liberale Theologen, die sagen, ja, das ist ungenau überliefert. Die einen sagen 5000, die anderen 4000. Vielleicht konnte sich der Markus nicht entscheiden und hat dann beide Erzählungen aufgenommen. Das geht nicht so einfach. Da stellt sich Jesus zu beiden Speisungen. Und die Speisung mit den 4000, die ist im gleichen Kapitel. Ab Vers 1, Markus 8, Vers 1. Wieder einmal war eine große Menschenmenge bei Jesus. Da die Leute nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, mir tut diese Menschen leid. Seit 3 Tagen sind sie nun schon bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, brechen sie unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Außerdem sind einige unter ihnen von weit her gekommen. Und dann hat Jesus auch gefragt in Vers 4, Vers 5, wie viele Brote habt ihr? Und wie viele Brote hatten sie damals? Weiß das jemand? Speisung der 4000? Genau, super, 7. Und Jesus provoziert jetzt die Jünger und sagt, wie viele Körbe voll Reste habt ihr da aufgenommen bei den 4000? Und sie mussten überlegen, ist ja noch nicht so lange her, im gleichen Kapitel, für erst ein paar Tage, sie sagen 7. Die 12 Körbe bei den 5000 und die 7 bei den 4000 spielen eine Rolle. Bei Gott spielt alles eine Rolle. Jedes Detail, auch in unserem Leben, jedes Haar spielt eine Rolle bei ihm. Und das gibt mir so eine tiefe Geborgenheit. Kommt mir in den Sinn, kürzlich hatten wir einen Gebetsabend und das Thema des Abends war Philipper 4,6. Dort heißt es, sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasset im Gebet und Flehen eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, welcher allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Diesen Vers kenne ich schon lange, schon Jahrzehnte. Und an diesem Gebetsabend habe ich zum ersten Mal dieses Nichts gesehen. Sorget euch um nichts. Das zeigt uns, wie gewaltig Gott ist. Und ich muss euch sagen, seit dieser Entdeckung übe ich mich wirklich, wenn irgendeine Sorge kommt, die weiterzugeben. Wir sollen Jesus ja nicht bewerfen, das wäre unanständig, aber mit den Sorgen dürfen wir ihn bewerfen. Werft alle eure Sorgen auf ihn, er sorgt für euch. Sorget euch um nichts. Und genau das will Jesus den Jüngern beibringen. Habt Brote vergessen, macht euch keine Sorgen, glaubt mir. Ich komme mit dieser Situation zurecht. Übergebt mir die Hauptverantwortung, ich bin der Chef. Du musst die Situation nicht handeln, ich handle sie. Und wenn du eine Aufgabe hast, ich werde es dir zeigen. Ich schreibe das mal auf. Wir sind ja hier in Markus 8. Wir haben die Speisung der 5000 in Markus 6. Und wir haben die Speisung der 4000 in Markus 8. Vielleicht hat Jesus auch noch andere Mengen versorgt durch ein Wunder. Das wissen wir nicht. Es steht in den Evangelien, wenn alles aufgeschrieben wäre, was Jesus gewirkt hat, die Welt könnte die Bücher nicht fassen. Stellt euch das mal vor. Das sind nur Beispiele. Und wenn wir noch zu erzählen beginnen, was er uns schon alles geschenkt hat, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich glaube, das wird auch Bände füllen. Markus 6 und Markus 8. Jetzt haben wir, das ist jetzt Göttliche Mathematik. Die Jünger haben bei den 5000 gesagt, wir haben 200 Denare, sollen wir Brot kaufen. Das ist menschlich. Wir haben so viel Geld, wie viel können wir kaufen? Hat ja niemand gefragt, ob die Backstube gerade so viel Brote übrig hat. Das ist noch die andere Frage. Ich meine, du kannst viel Geld haben, aber es nützt ja nichts, wenn du nicht auch die Ware bekommst. 200 Denare, das ist menschliche Mathematik. Jetzt schauen wir mal die göttliche Mathematik. Und das ist das, was Jesus uns beibringen will. Und zwar mit einer Schärfe, ihr habt es ja gehört. Ihr habt Augen, seht nicht, Ohren, hört nicht. Habt ihr es nicht verstanden? Habt ihr vergessen, was hier geschehen ist? Heiner mal, so. Und ihr werdet sehen, ganz am Ende unseres Abschnitts sagt Jesus, habt ihr noch nicht verstanden? Ihm ist das viel wichtiger als die Vergesslichkeit bei materiellen Dingen. Also, 5000 Menschen, das ist jetzt göttliche Mathematik, seid ihr dabei? Auch wenn ihr nur eine 4 oder 3 gehabt habt, das begreifen wir alle, weil es göttlich ist. 5000 Menschen und 5 Brote gleich, wie viele Körbe? Hier sind es 12 Körbe. 12 Körbe, okay. Das ist das eine. Hä? Einverstanden? 5000 Menschen, 5 Brote, 12 Körbe. Und hier heißt es Männer, okay. Jetzt 4000. Wie viele Brote? 7, genau. Da seid ihr dabei. Wie viele Körbe bleiben übrig? 7. Auch 7, genau. 7 Körbe. Und jetzt fragt Jesus, versteht ihr noch nicht? Die Jünger können sich an den Kopf greifen und sagen, warum sind diese Zahlen so wichtig? Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, erinnert ihr euch nicht, die 5000 und 4000. Und jetzt habt ihr ein Brot und 13 Personen. Bei diesen 5000 hat ein Brot für 1000 gereicht, oder? Was ist denn das für ein Problem? Er will etwas anderes sagen. Das ist ihm wichtig. Je mehr Menschen, je größer der Hunger, je größer das Bedürfnis und je weniger bei uns vorhanden ist, umso größer ist der Segen. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott etwas Großes, etwas Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Schwierigkeit. Wenn er etwas sehr Wunderbares tun will, beginnt er mit einer Unmöglichkeit. 4000 Menschen und 7 Brote. Da bleiben nur 7 Körbe. Nur, ihr wisst, was ich meine. Aber das wollte Jesus sagen, genau das. Weniger Menschen, mehr Brote, da bleiben 7 Körbe übrig. Gott, wenn er am Wirken ist, er ist so gewaltig, er ist in der Lage einzugreifen, er ist in der Lage, Situationen zu verändern, dass wir zum Staunen nicht herauskommen. Und dann ist wichtig, was wir damit machen. Vergiss nicht, Psalm 103,2, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht, halte daran fest, bis am Ende deines Lebens. Das ist dein Gott, der schon so eingegriffen hat, und freue dich an ihm. Wie gesagt, sagt Jesus am Ende, begreift ihr immer noch nicht. Ich gehe davon aus, dass die Jünger es gecheckt haben, was Jesus sagen wollte, und dass es ihnen peinlich war, dass sie sich solche Sorgen gemacht haben. Ja, ich will euch mit diesem Abschnitt ermutigen. Ich will euch einfach ermutigen. Und dass wir uns üben darin, dass wir nicht Angst haben vor Jesus und seiner Reaktion. Er kennt uns ja ganz genau, er weiß alles. Dass wir uns üben daran, unsere Sorgen mutig und restlos auf Jesus zu werfen, im Wissen, dass er für uns sorgt. Und dass wir ihm vertrauen, dass er genau weiß, was er tut und immer in der Lage ist, wie auch immer, uns durch eine Situation zu führen. Jawohl, das war's. Jetzt bete ich noch. Ich danke dir herzlich. Wow, ich staune über dich, Jesus. Ich staune wirklich über dich. Du bist so großartig, so einmalig. Und ich bin überzeugt, dass hier Menschen sitzen, Männer und Frauen, die auch ganz, ganz viel zu erzählen haben, wie du ein Gott bist, der Wunder wirkt. Und danke, dass wir aus jedem Wunder, das wir erleben und von dem wir hören und von dem wir in deinem Wort lesen, dass wir von diesen Wundern ermutigt werden, weil wir wissen, du änderst dich nicht. Du kennst aber ganz genau unsere Situation. Du weißt bei jedem von uns, wie viele Haare wir haben und was uns beschäftigt und was uns Sorgen machen will. Du weißt auch genau, Herr, wo wir anstehen, wovor wir Angst haben. Und danke, dass wir das alles dir bringen dürfen und sagen, du bist der Chef, du hast die Hauptverantwortung, mir ist es wohl, wenn du entscheidest, wenn dein Wille geschieht, dann kommt es gut. Danke, dass du bei jenen bist, die zurzeit in einer großen Herausforderung sind und warten auf dich, warten auf dein Eingreifen und dass du sie ermutigst, dass sie ihr Vertrauen nicht wegwerfen, weil es eine große Belohnung hat. Und du bist gut, Gott. Wir beten dich an. Amen.